Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Inklusion ist in diesen Tagen dicke im Gespräch. Schließlich ist die UN-Behindertenrechtskonvention vor 10 Jahren in Deutschland in geltendes Recht umgesetzt worden. Inklusion, ja bitte, aber so, wie sie derzeit in Schulen umgesetzt wird, nein danke. Das ist das Resümee, das viele Lehrer und Lehrerinnen ziehen. Eine Bremer Grundschullehrerin schildert uns gleich ihre Erfahrungen. Queer, transgender, lesbisch, schwul oder intersexuell, an einem Göttinger Gymnasium denken und handeln Schüler auch in dieser Hinsicht inklusiv. Und zum Ende der Sendung begleiten wir Studenten, die für ihre Masterarbeit ins Ausland gehen, nach Äthiopien, um dort Prothesen zu entwickeln. Ich bin Thekla Jahn, willkommen bei Campus und Karriere. Manche Schüler sind dauerhaft krank und können deshalb nicht zur Schule. Andere sind so schwer traumatisiert, dass sie Angst davor haben, im Klassenraum anderen hilflos ausgeliefert zu sein. Nur 2 Beispiele, bei denen eine normale Schule keine Option ist. Für diese Kinder ist die Bochumer Webschule gedacht. Unterricht zu Hause per Skype mit dem Lehrer 1:1, maximale individuelle Förderung. Die Internetschule ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. 4-mal musste sie schon umziehen, weil immer mehr Lehrer eingestellt wurden. Andernorts würde man sich darüber freuen. Vivien Leue hat einen der Webschüler besucht.
Hallo.
Hi.
Wie geht's dir heute?
Gut.
Ben sitzt in seinem Zimmer in Mettmann nördlich von Düsseldorf an seinem Schreibtisch. Vor ihm steht ein aufgeklappter Laptop. Es ist 8:15 Uhr am Morgen.
Du hast gestern noch die Aufgabe 9b fertig gemacht.
Mhm. Auf dem Bildschirm blättert seine Lehrerin in einem Schulbuch. Ben unterhält sich per Skype mit ihr.
Gut, dann gucken wir uns jetzt Aufgabe 10 an.
Der 13-Jährige hat gerade Matheunterricht. Anstatt wie andere Kinder dafür zur Schule zu fahren, klappt er morgens seinen Laptop auf. Denn Ben ist Schüler der deutschlandweit einzigen Internetschule.
Also 7:45 telefonieren wir dann einmal, dann arbeite ich dann bis 9:30 Uhr. Da schreibe ich dann kurz, ob ich Fragen habe. Dann bis 10:45 Uhr arbeite ich dann wieder. Da reden wir dann nochmal.
Ben ist Asperger-Autist. Er kann den Lärm und die Unruhe einer normalen Schule nicht ertragen, wie seine Mutter Claudia erklärt.
Für ihn ist das halt nicht machbar, in einer Klasse mit so vielen Kindern zu sitzen, weil er alles mitkriegt. Vom fallenden Stift bis zum Schreiben auf der Tafel, der Rasenmäher draußen, die Vögel. Der Filter im Kopf, der normalerweise diese Geräusche filtert, den hat er nicht.
Die Grundschulzeit hat der 13-Jährige noch ganz gut geschafft.
Und dann ist er halt in die Gesamtschule gekommen und von heute auf morgen hat er körperlich reagiert. Er ist hyperventiliert und da ging gar nichts mehr. Also das war eine ganz, ganz, ganz schlimme Zeit.
Förderschulen speziell für Asperger-Autisten gibt es deutschlandweit nur in wenigen Regionen. Die Familie schickte Ben deshalb auf eine Privatschule mit kleineren Klassen, nur 15 Schüler. Aber auch das funktionierte nicht.
Das war dann echt ein langer, langer Leidensweg.
Denn die Schulpflicht ist in Deutschland ein hohes Gut und die Internetschule staatlich nicht anerkannt. Das heißt, nur Kinder, die dauerhaft von der Schulpflicht befreit sind, dürfen die Online-Schule besuchen. Das sind Kinder, die psychische Traumata erlebt haben, im Krankenhaus liegen oder aus anderen Gründen wirklich nicht in der Lage sind, in die Schule zu gehen, erzählt Schulleiterin Sarah Lichtenberger in Bochum. Dort sitzt die Internetschule.
Alle anderen sollen sehr wohl dahin gehen, Kaugummi unter den Stuhl kleben und sich in die schönen Jungs aus der 7. Klasse verlieben. Das ist unheimlich wichtig, so groß zu werden. Und wenn das nicht machbar ist, können wir eine Alternative sein.
200 Kinder aus dem ganzen Bundesgebiet besuchen zurzeit die Webschule. Die Zahl ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die meisten von ihnen würden ohne dieses Angebot wohl keinen Unterricht erhalten.
Also wir haben mindestens 200-300 Anfragen von unbeschulten Kindern, die aktuell im Kampf mit Ämtern und so weiter stehen, um eine Kostenzusage zu bekommen.
Gut 800 € kostet die Schule pro Kind und Monat. In den meisten Fällen wird die Gebühr von den Jugendämtern übernommen, auch bei Ben. Bis es aber soweit ist, haben viele Kinder nach Erfahrung von Schulleiterin Sarah Lichtenberger einen langen Leidensweg hinter sich.
Letztendlich muss ich sagen, dass die Inklusion zwar eine sehr, sehr schöne Idee ist, die aber schlecht umgesetzt wird und man für dieses bestimmte Klientel, was wir bedienen, einfach besonderes Personal braucht, besonderes Fingerspitzengefühl braucht.
Lichtenberger glaubt, dass sie auch deshalb seit Jahren steigende Anmeldezahlen hat. Trotz der räumlichen Entfernung schaffen ihre Mitarbeiter, was Lehrer in vielen staatlichen Schulen häufig nicht mehr schaffen: ein enges Verhältnis zum Kind aufzubauen.
Ja.
In Mettmann ist Ben mit seiner Matheaufgabe fertig.
45, dann ist er ein Spitzerwinkel.
Sehr gut, richtig.
Ja.
Der 13-Jährige wirkt zufrieden.
Klasse.
Er mag seine Lehrerin.
Man ist natürlich dem Lehrer auch viel näher. Es ist ja viel intensiver als normal.
Ben hofft, mithilfe der Webschule bis zum Abitur zu kommen.
Inklusion, wir haben es eben im Beitrag über die Internetschule gehört, ist schwierig und bislang gelingt es nicht, alle Schüler an regulären Schulen zu unterrichten. Eine Lehrerin, die seit Jahrzehnten an einer Bremer Grundschule arbeitet, hat sich ihren Frust von der Seele geschrieben. Dr. Ute Schimmler, jetzt telefonisch aus Bremen zugeschaltet. Inklusion so nicht, haben Sie Ihre kritische Bestandsaufnahme genannt. Schönen guten Tag, Frau Schimmler.
Guten Tag, Frau Jahn.
Frau Schimmler, Sie sind eine vehemente Verfechterin der Inklusion, kann man in Ihrem Buch nachlesen, aber Sie hadern mit der Umsetzung in deutschen Schulen. Sie unterrichten selbst in Bremen, in dem Bundesland, in dem die Inklusion am weitesten fortgeschritten ist. Nur noch 1,2% der Kinder gehen auf eine Förderschule. Warum der Frust?
Der Frust resultiert vor allem daraus, dass gesagt wurde, wir machen das jetzt mal alles inklusiv, aber die Ressourcen, die wir dafür brauchen, die gibt es nicht. Das heißt, wir haben viel zu wenig Personal, um Kinder inklusiv beschulen zu können. Das müssen gar nicht unbedingt ausgebildete Lehrer sein. Aber wenn Sie in einer Klasse zusammen haben, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, hochbegabte Kinder, Kinder mit Migrationshintergrund oft traumatisiert, körperbehinderte Kinder, die wir aber in Bremen nur zum Teil haben, da gibt es noch eine Sonderschule, und Kinder mit diversen Lernproblemen, dann liegt auf der Hand, dass man das mit einer Lehrerin alleine nicht leisten kann.
Ist das so, dass oft eine Lehrerin alleine so eine Vielfalt an Kindern unterrichten muss?
Ja. Das kann man ganz klar so sagen. Also in der Regel ist es so, dass man, wenn man Glück hat, nochmal eine zweite Lehrkraft dazu bekommt als Doppelbesetzung. Aber die ist nur so lange da, bis der Krankenstand wieder höher wird. Dann wird die abgezogen und muss vertreten. Es ist ja auch klar, dass man sagen muss, es müssen alle Schüler irgendwie unterrichtet werden. Aber das irgendwie stört mich eben halt zunehmend im Laufe der Zeit.
Sie haben jetzt nicht nur die Kinder, die Vielfalt der Kinder als ein Problemfeld für die Inklusion beschrieben in Ihrem Buch, sondern auch die Eltern. Inwiefern sind Eltern ein Problem?
Die Eltern haben zum Teil keine klare Vorstellung, was passiert, wenn ihr Kind in eine ganz normale, inklusiv, auf in Anführungsstrichen geführte Grundschule kommt. Manchmal würde ich mir Eltern wünschen, die sagen, ich möchte mein Kind auf eine Förderschule haben. Und zwar ganz klar mit dem politischen Ausspruch, da wird es besser beschult. Denn das können wir einfach nicht alles leisten. Und Eltern sind natürlich auch manchmal so, dass sie dem Inklusionsgedanken entgegenstehen. Ich habe das zum Beispiel gehabt in einer Klasse, dass ich dann irgendwann auf einem Elternabend mitbekam, dass Eltern gesagt haben, ich habe heute noch nicht deine Hausaufgabe. Und ich sage, wieso Hausaufgabe? Stellte sich heraus, die Eltern haben sich untereinander abgesprochen, damit auch jedes Kind ja die gleichen Hausaufgaben hat.
Sie geben unterschiedliche Aufgaben den unterschiedlichen Kindern, natürlich.
Also ich denke, das muss man heutzutage, man kann auch nur inklusiv unterrichten mit einer sehr hohen Diagnosekompetenz. Im Grunde genommen müssen Sie bei jedem einzelnen Kind genau wissen, in welchem Fach es wo steht und was für Verstärkungsmaßnahmen Sie anwenden können.
Ihre Analyse hört sich so an, als ob in Bremen die Inklusion dazu führt, dass die normalen, nicht beeinträchtigten Kinder oder auch möglicherweise die hochbegabten Kinder Opfer der Inklusion sind und nicht richtig beschult werden?
Ja, das ist jetzt ein heißes Eisen. Ich sag's mal so, ich glaube, die Kinder, die normal begabt sind, je nachdem, wie viel inklusiv beschulte Kinder in einer Klasse sind, die haben da, müssen da schon ein bisschen zurückstecken. Sehr zurückstecken müssen nach meinen Erfahrungen, was ich hier so mitbekomme, in jedem Falle die hochbegabten Kinder. Ich denke, es müsste Maßnahmen geben, dass die Hochbegabten auch zum Beispiel in Form von Kurssystemen und so rausgenommen werden und vielleicht auch mal nach ihrem Interessenstand beschult werden können.
Also kann Inklusion, wenn ich Sie richtig verstehe, eigentlich doch nicht funktionieren?
Sie kann, wie gesagt, nur funktionieren mit mindestens 2 Personen in der Klasse, eher 3. Da müsste eine enge Zusammenarbeit sein in Form von Teamteaching und es müsste im Grunde genommen jedes Mal in jedem einzelnen Fach mit Wochenplänen unterrichtet werden, die auch so zugeschnitten sind, dass sie dem einzelnen Kind weiterhelfen. Das heißt, sie da abholen, wo sie stehen und ein Stück weit fordern, was sie sich erarbeiten müssen und können.
Jetzt haben wir bislang über Bremen gesprochen, Ihr Bundesland. Bayern ist sozusagen der Gegensatz zu Bremen. In Bayern ist die Inklusion am wenigsten vollzogen. Können die Bayern von Bremen lernen?
Jein. Ich glaube, wir können auch von Bayern lernen. Ich denke, das ist so eine gegenseitige Durchmischung, ehrlich gesagt. Wenn Sie sich mal die Skalen der einzelnen Leistungsbeurteilungstests angucken, dann sieht man, dass Bayern zum Beispiel im Lesen in den Grundschultests die besten Ergebnisse hat. Bremen hat die schlechteste. Dafür ist Bremen am weitesten in der Inklusion und Bayern eben nicht. Das hängt natürlich irgendwie zusammen.
Das heißt, Inklusion führt dazu, dass die Leistung insgesamt sinkt?
So wie sie jetzt durchgesetzt wird, ja. Das würde ich so unterschreiben. Mein Credo bleibt, es müssen genügend Leute da sein. Dann können natürlich die Starken noch mehr lernen als in einer nicht inklusiven Grundschule. Und die Schwachen werden mehr gefördert. Aber da sich ja die Behörden sehr, sehr schwer damit tun, genügend Leute einzustellen, da wird das wohl noch lange ein bisschen so vor sich hin plätschern, fürchte ich. Und das fürchte ich tatsächlich.
Inklusion nur mit genug Personal. Vielen Dank, Dr. Ute Schimmler, Grundschullehrerin in Bremen und Autorin des Buches Inklusion so nicht. Bin ich hetero oder bin ich lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intersexuell oder queer? Wer nicht ins gängige Geschlechterkonzept passt, hat es in der Schule ziemlich schwer. Zwar ist ganz offiziell seit dem 1. Januar dieses Jahres das dritte Geschlecht divers anerkannt, aber was bedeutet das schon für den Alltag auf dem Schulhof, im Klassenzimmer, auf den Gängen, auf der Schultoilette? An einem Göttinger Gymnasium haben sich Schüler zusammengetan, um sich gegen die Diskriminierung und Ausgrenzung von Mitschülern einzusetzen, die ihre sexuelle Identität anders erleben als die Mehrheit ihrer Klassenkameraden. Irene von Dohna hat das Gymnasium besucht.
Als das Göttinger Heinberg-Gymnasium im vergangenen Herbst Unisex-Toiletten bereitstellte, berichteten sogar die Medien. Denn die Göttinger Schule war eine der ersten in Niedersachsen mit Klos, deren Türen keine Piktogramme zeigten, sondern neutral mit Toilette beschriftet waren. Die Reaktionen auf die Zeitungsartikel reichten von Interesse über Ratlosigkeit bis hin zu grobem Unverständnis. Schulleiter Georg Bartelt überraschten die zum Teil harten verbalen Attacken.
Wir haben ja auch nicht alle Toiletten umgewandelt, sondern wir haben 12 Toilettenanlagen mit insgesamt 50 Toiletten. Davon sind 2 jetzt umgewidmet worden, sodass jeder, wie auch immer, sie benutzen kann. Und das tut keinem weh. Und ein Kollege hat gesagt, mit dieser Unisex-Toilette schaden wir niemanden. Wir nützen aber welchem. Und das ist auch wirklich richtig.
Die Idee zu den Unisex-Toiletten kam von der Arbeitsgemeinschaft Queer. 12 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 7 bis 12 hatten im vergangenen Jahr aus eigenem Antrieb diese AG gegründet. Ihr Engagement beeindruckt die Schulgemeinschaft, auch die Lehrerin Sandra Wolf. Die Anfeindungen, die die Jugendlichen für ihre Arbeit zum Teil ernten, sieht sie nicht nur kritisch.
Ich finde, diese Jugendlichen haben es nicht verdient, da so unqualifizierte Reaktionen drauf zu bekommen. Andererseits ist es ein Teil unserer Gesellschaft, der genauso denkt. Von daher haben wir, glaube ich, auch wieder die Möglichkeit gehabt, daran zu lernen und zu wachsen. Wie gehen wir mit solchen Reaktionen, die es einfach auch gibt, um? Und zwar gut um.
Für die AG Queer waren die Reaktionen auch so etwas wie ein Ansporn. Sie will weiter informieren, Vorurteile abbauen und konkrete Projekte anschieben. Ein Ziel der AG: Die Schule soll in Zukunft nicht nur Jungs- und Mädchen-Umkleidekabinen beim Sportunterricht anbieten. Mit dabei die 14-jährige Cosma Kraft aus der 9. Klasse. Ihr Elternhaus liberal.
Aber das ist eben nicht bei allen so. Manche Leute kommen aus Familien, in denen darüber gar nicht geredet wird oder die es in ihren Freundeskreisen nicht so mitbekommen haben. Ich glaube, ich bin da schon relativ weit im Verhältnis zu anderen. Aber Umgang mit Transpersonen und Leuten, die andere Sexualitäten haben, auf jeden Fall, das sind neue Erfahrungen. Und es ist eine gute Übung für mich, das anderen Leuten nahezulegen.
Cosma und ihren Mitstreitern ist es wichtig, dass in der Schule, im Kindergarten eine Vielfalt von Lebensweisen abgebildet wird. Nicht nur die sogenannte Norm Vater, Mutter, Kind.
In unseren Schulbüchern ist mir aufgefallen, wenn nicht das konkret thematisiert wurde, habe ich noch nie gesehen, dass Menschen behandelt wurden in Aufgaben außerhalb des binären Geschlechtssystems oder mit einer anderen Sexualität als der heterosexuellen, wie gesagt, ohne dass es speziell das Thema war.
Homosexuelle Eltern, Kinder, die mit ihrem Geschlecht hadern, in Schulbüchern tauchen sie schlichtweg nicht auf. Die Queer-AG des Göttinger Heinberg-Gymnasiums kämpft gegen diese Ausgrenzung. Erwachsene Ansprechpartnerin für die Fragen rund um das Thema ist seit kurzem Sandra Wolf. Sie wurde zur Vertrauenslehrerin gewählt. Die AG Queer war mit diesem Wunsch an sie herangetreten. Das Credo der 46-Jährigen: Wissen hilft.
Ich finde es immer wieder interessant zu überlegen, warum Menschen als richtig, als falsch, als willkommen, als nicht willkommen eingeordnet werden. Und ich bin immer mehr zu dem Schluss gekommen, dass es reine Willkür ist. Und ich finde, dass dieses Einordnen bei den Kategorien sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität besonders stark ist, was da richtig und was vielleicht nicht natürlich angesehen wird, und mich damit zu befassen. Das ist spannend.
Die Lehrerin ist Ansprechpartnerin für das Kollegium, Eltern für Schülerinnen und Schüler. Ihr Aufgabenbereich ist weit gefächert. Sie will Jugendliche beim Coming-out in der Familie oder Schule unterstützen und Gespräche für diejenigen anbieten, die sich dauerhaft nicht wohl in ihrem eigenen Körper fühlen.
Gerade als junger Mensch, der sich in einer sehr vulnerablen Phase von Veränderung befindet, insbesondere in der Pubertät, können Reaktionen auch sein wie: ach na ja, das ist nur eine Phase, das verwächst sich so. Und so wie Jugendliche auch mit anderen Themen, mit all ihren Ängsten, Sorgen und Veränderungen ernst genommen werden, möchten sie natürlich an dieser Stelle auch ernst genommen werden. Und die Angst davor, dass das nicht passiert, ist sicherlich eins der größten Themen.
Auch die Angst vor Diskriminierung schwingt bei den Jugendlichen immer mit. Viele Menschen seien sehr verunsichert, was die Thematik angeht, so Sandra Wolf. Und Unwissenheit führe oft zu Ablehnung. Miteinander reden, aufklären, im Gespräch bleiben. Die tolerante Schulatmosphäre, ihr offenes Kollegium, die Arbeit der Queer AG, das Vertrauen ihrer Schülerinnen und Schüler. All das motiviert Sandra Wolf in ihrem Tun als LSBTIQ-Vertrauenslehrerin. Und dennoch hofft sie, dass ihre Arbeit irgendwann in der Zukunft einmal überflüssig sein wird.
Ich wünsche mir ein Klima, wo wir keine Radiobeiträge mehr darüber machen müssen, wo wir in einem Klima von größter Selbstverständlichkeit in Vielfalt miteinander leben. Und ob es da um sexuelle Orientierung, um Geschlechtlichkeit, um Religionszugehörigkeit oder soziale Herkunft geht, das ist egal, dass wir einander so respektieren in all unserer Buntheit und uns in der Stelle auch als Bereicherung empfinden.
Auslandserfahrungen als Studierender, da geht noch mehr als ein Erasmus-Semester.
Campus und Karriere. International.
Auslandssemester gehören mittlerweile zum Studium. Wer keines macht, muss sich schon fragen lassen, warum nicht. Für viele Studierende geht es beim Auslandsaufenthalt allerdings weniger darum, die Unis in Barcelona oder London besser kennenzulernen. Statt die Hörsäle besucht man eher Partys und lernt neben, klar, der Fremdsprache natürlich vor allem die Feierkultur des Gastlandes kennen. Was ja auch nicht verkehrt ist, Stichwort Völkerverständigung. Ein Auslandssemester kann aber auch ganz anders aussehen. Katharina Nikolait hat in Äthiopien zwei deutsche Studierende getroffen, bei denen es um viel mehr geht.
eine Prothesenwerkstatt in der Nähe der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Handwerker der lokalen Hilfsorganisation Cheshire Service montieren mit geübten Griffen eine einfache Prothese. Der Bausatz, der da gerade zusammengeschraubt wird, ist eine Spende des Internationalen Roten Kreuzes. Und das ist nur in Krisenregionen tätig.
Da jetzt in Äthiopien glücklicherweise der Friedenszustand herrscht, stellt das Rote Kreuz diese Unterstützung ein. Und Cheshire ist eben auf neue Wege angewiesen und möchte lokal Prothesen fertigen.
Erklärt der Maschinenbaustudent Adrian Holste, der gemeinsam mit seinem Kommilitonen Maximilian Schlegel die Werkstatt inspiziert, um herauszufinden, wie hier gearbeitet wird. Wenn alles läuft wie geplant, wird in diesem Betrieb irgendwann Ihre Prothese gefertigt.
Unsere Aufgabe ist für die NGO Cheshire, ein Konzept für einen Prothesenfuß zu entwickeln und nach Möglichkeit auch einen Prototyp zu bauen.
Adrian Holste und sein Kompagnon sind Mitte 20 und studieren am Institut für Medizintechnik der Technischen Universität München. In ihrer Masterarbeit entwickeln sie den künstlichen Fuß.
Auf jeden Fall sollte es eine günstige Prothese sein, eine einfach anzupassende Prothese, eine robuste Prothese.
Zählt Maximilian Schlegel die Anforderungen auf. Und er weiß, günstig wird der künstliche Fuß nur, wenn alle Komponenten in Äthiopien verfügbar sind.
Also es kommt immer wieder zu Problemen, wenn man Rohstoffe oder Bauteile importiert. Und da ist auch ein Ziel, dass es lokal bei lokalen Firmen hergestellt werden kann.
Seit 2015 kommen jedes Jahr Studenten der TU München nach Äthiopien, um dort an der Entwicklung einer neuen Prothese zu arbeiten. Jedes Mal ist ein neues Bauteil dran und es müssen noch einige Masterarbeiten geschrieben werden, bis das erste künstliche Bein vollständig in Serie gehen kann. Die Deutschen bringen dabei vor allem ihr Know-how zur Materialkunde ein, ein Gebiet, auf dem die TU München führend ist. Für den äthiopischen Prothesenbauern Mengistu Tedla ist dieses Wissen sehr wertvoll.
Sie helfen uns dabei, die richtigen Materialien auszuwählen, dabei zu entscheiden, welche Eigenschaften es für die einzelnen Komponenten haben muss.
Wir brauchen auf jeden Fall einen Gummi. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, Naturkautschuk oder Polyurethanschaum für außen. Und dann auch je nachdem, was für ein Modell man nimmt, kommt auch ein Kern rein, der dann entweder aus Plastik, Kunststoff ist oder auch möglicherweise aus Aluminium.
Die Hauptaufgabe der deutschen Studenten besteht darin, herauszufinden, wo in Äthiopien diese Materialien zu bekommen sind und wo es Betriebe gibt, die sie verarbeiten können. Das ist schwieriger als gedacht.
Für mich die größte Herausforderung ist, dass man in einem kulturell fremden Umfeld, wo die Leute auch auf Termine anders reagieren, in der Kommunikation anders sind, dass man dort produktiv was leistet mit seiner Masterarbeit und wirklich was fertigstellt.
Das geht nur in Zusammenarbeit mit den äthiopischen Prothesenbauern.
We get a lot of things from the German students here. Even the German students get a lot of things from us.
Wir lernen viel von den deutschen Studenten. Aber die lernen auch viel von uns. Die Verfahren sind bei uns in einem Entwicklungsland ganz anders als im Hochtechnologieland Deutschland. Nur gemeinsam können wir beides miteinander verbinden.
Maximilian und Adrian hätten sich sicherlich einfachere Aufgaben für ihre Masterarbeit suchen können. Aber
die ganze Motivation meines Studiums ist, dass man eben mit Menschen und auch für Menschen arbeitet. Und das ist hier natürlich sehr direkt möglich und man bekommt direktes Feedback.
Und so ist Addis Abeba trotz der vielen Herausforderungen für die beiden Studierenden der Medizintechnik genau der richtige Ort.
Dürfte sich herumgesprochen haben, Rammstein haben morgen irgendwas Besonderes vor. Fans und Medien sind maximal gespannt, denn die deutsche Band ist für ambivalente Provokationen bekannt. Rammstein, gleich ein Thema bei Corso Kunst und Pop. Und das war's von Campus und Karriere. Ich bin Thekla Jahn. Bis morgen.